Hallo alle zusammen zum mittlerweile fünften Podcast. Steigen wir nun ein in die Problempunkte der Woche, wie wir sie in den Fällen 8 und 9 behandelt haben. Wenn wir nun festgestellt haben, dass die Kaufsache sachmangelhaft ist, dann ist natürlich die Frage für den Käufer, welche Rechte stehen diesem nun zu? Und da hatten wir letzte Woche schon den 437 BGB uns angeschaut. Und nach 437 steht dem Käufer maßgeblich nach Nummer 1 das Recht auf Nacherfüllung zu. Wir hatten auch gesagt, der 437 ist entsprechend einer gewissen gesetzlichen Systematik verfasst. Das heißt, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 stehen nicht zufällig in der Reihenfolge da, sondern entsprechend dieser Reihenfolge, insbesondere Nummer 1, ist im Prüfungsaufbau auch eure Bearbeitung zu verfassen. An erster Stelle steht immer die Nacherfüllung. Warum? Im Kaufrecht gilt der Grundsatz des Rechts zur zweiten Andienung. Das heißt, der Verkäufer soll die Möglichkeit erhalten, noch ein zweites Mal die Leistung fehlerfrei zu erbringen. Wie der Verkäufer die Nacherfüllung zu erbringen hat, regelt 439 nach Absatz 1. Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. In diesem Fall trägt, falls der Käufer eine neue Sache verlangt oder die Beseitigung des Mangels, der Verkäufer nach Absatz 2 sämtliche damit verbundenen Kosten. Aufgeführt im Absatz 2 sind hier die erforderlichen Aufwendungen für Transport, Wege, Arbeits- und Materialkosten. Nach Absatz 3 wird speziell auch auf den Umstand eingegangen, was vom Verkäufer zu verlangen ist, wenn die verkaufte Sache mittlerweile beim Käufer eingebaut ist. Hintergrund ist hier der Fliesenfall, welcher die Rechtsprechung in den letzten 5 bis 10 Jahren recht intensiv beschäftigt hat. Es ging um die Frage, wenn der Käufer Fliesen erworben hat und diese Fliesen bei sich zu Hause eingebaut hat und nun ein Sachmangel an diesen Fliesen festgestellt wurde, ob der Verkäufer nun verpflichtet werden kann, diese Fliesen beim Käufer wieder auszubauen, wegzutransportieren, neue Fliesen heranzuschaffen, diese Fliesen auch einzubauen und sämtliche hiermit verbundenen Kosten zu tragen hat. Auf die genauen Hintergründe dieses eben benannten Fliesenfalles gehen wir dann nochmal speziell beim Verbrauchsgüterkaufrecht ein. Für uns an dieser Stelle reicht jedoch erstmal die Aussage des Gesetzes, wonach nach Absatz 3 Satz 1 der Käufer, wenn er die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut hat, also etwa bei sich zu Hause die Fliesen an der Wand angebracht hat, ist der Verkäufer im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. Soweit Absatz 1 dem Käufer die Möglichkeit einräumt, selbst entscheiden zu können, welche Art der Nacherfüllung erfolgen soll, nämlich die Neulieferung oder die Mangelbeseitigung der ursprünglichen Sache, ist es durchaus denkbar, dass, wenn der Käufer die Beseitigung des Mangels verlangt, es für den Verkäufer zu unvorhergesehenen Kosten kommen kann, die nicht im Verhältnis zum Wert der tatsächlichen Kaufsache stehen. Ist so ein Fall gegeben? Dann gewährt Absatz 4 dem Verkäufer die Möglichkeit, sich auf § 275 Absatz 2 und 3 zu berufen. Danach kann er diese gewählte Art der Nacherfüllung gegenüber dem Käufer verweigern und für den Käufer verbleibt dann nur die andere Art der Nacherfüllung, auf welche er sich nun allein stützen kann. Erfolgt die Nacherfüllung allerdings nicht in der Behebung des Mangels, sondern in der Neulieferung einer Sache, dann hat im Endeffekt der Käufer ja zwei Kaufgegenstände und das wäre im Ergebnis natürlich ein unbilliger Zustand. Deshalb gewährt Absatz 6 nun dem Verkäufer das Recht, zur Rückgewähr der mangelhaften Sache. Diese kann er also nach den Vorschriften der 346 bis 348 BGB, das heißt über die Rechtsfolgen des Rücktritts, wieder vom Käufer herausverlangen. Für den Käufer setzt 439 BGB zur Ausübung nicht zur Voraussetzung, dass eine gewisse Frist gegenüber dem Verkäufer zur Nacherfüllung gesetzt wird. Die Nacherfüllung ist damit fristlos möglich. Einzige Voraussetzung hierfür ist, dass der Käufer gegenüber dem Verkäufer ein entsprechendes Begehr nach Nacherfüllung äußert. Und dieses Begehr oder dieser Begehr ist eine zugangsbedürftige Willenserklärung mit dem Inhalt des konkreten Mangels oder der Benennung der konkreten Symptome, welche hinreichend genau gegenüber dem Verkäufer bezeichnet sein müssen, sodass dieser weiß, was von ihm gefordert ist bzw. wo er eine Nacherfüllungshandlung ansetzen muss. Das Setzen einer Frist zur Nacherfüllung kann jedoch für den Käufer, insbesondere wenn wir uns die Sekundäransprüche anschauen, durchaus sinnvoll sein. Schlägt nämlich die Nacherfüllung fehl, dann ist der Käufer womöglich nur noch auf sein Recht auf Schadenersatz oder etwa sein Gestaltungsrecht auf Rücktritt verwiesen. Beide Rechte, einmal der Anspruch auf Schadensersatz und das Rücktrittsrecht, verlangen beide eine Fristsetzung. Hat der Käufer nun aber gegenüber dem Verkäufer keine angemessene Frist zur Ausübung der Nacherfüllung verlangt, kann es unter Umständen zu dem Ergebnis kommen, dass ihm nun der Anspruch auf Schadenersatz oder die Möglichkeit zum Rücktritt verwehrt ist. Zu diesem Ausschluss wird es jedoch regelmäßig nicht kommen, da in den meisten Fällen aus den Umständen heraus konkludent eine Fristsetzung abgeleitet werden kann. Weiterhin wird das Erfordernis zur Fristsetzung auch durch den § 440 BGB etwas abgeschwächt. Hier werden nämlich Ausnahmeregelungen zur Fristsetzung für den Schadenersatz und den Rücktritt benannt. Die Nacherfüllung ist damit beschränkt auf die Wahl des Käufers zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Mangels ausdrücklicher Aufzählung im 439 steht dem Käufer damit gerade nicht das Recht zur Selbstvornahme zu. An dieser Stelle lässt sich bereits ein kleiner Vergleich zum Werkvertragsrecht ziehen, wenn man nämlich in die werkvertragsrechtlichen Bestimmungen der 631 BGB mal hineinschaut, dann stellt man fest, dass viele der Vorschriften im Werkvertrag ähnlich formuliert sind, wenn nicht sogar wortgleich zu denen im Kaufrecht. Eine ganz evidente Ausnahme besteht jedoch im 637 BGB. Der 637 stellt im Werkvertrag ausdrücklich fest, dass hier im Falle einer sachmangelhaften Leistung und bei Fehlschlagen der Nacherfüllung es für den Werkbesteller möglich ist, den Mangel selbst im Rahmen der Selbstvornahme zu beseitigen. Dieses Recht zur Selbstvornahme steht dem Käufer im Kaufrecht gerade nicht zu. Die Selbstvornahme wurde auch im Kaufrecht nicht vom Gesetzgeber vergessen. Es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, die Selbstvornahme nicht in den 433 fortfolgende mit aufzunehmen. Überlegungen zu einer analogen Anwendung des Paragraphen 637 BGB auf die Regelungen des Kaufrechts sind daher mangels planwidriger Regelungslücke von Anfang an auszuschließen. Die Nichtaufnahme einer Regelung im Falle der Selbstvornahme im Kaufrecht führt jedoch zu Problemen. Ausgangsfall, an welchem dieses Problem häufig diskutiert wird, ist folgender. Ein Autokauf soll in München abgewickelt werden. Der Käufer kommt jedoch nicht aus München, sondern aus Hamburg. Der Hamburger Käufer reist also zur Übergabe nach München, übernimmt das Kfz und fährt mit dem Wagen zurück nach Hamburg. In Hamburg angekommen, stellt er nach einiger Zeit fest, dass der Wagen sachmangelhaft ist. Der Käufer hat nun verständlicherweise kein Interesse daran, den Wagen wieder zurück nach München zu schicken, ihn dort vom Verkäufer reparieren zu lassen und den Wagen dann wieder zurück nach Hamburg bringen zu müssen. Vielmehr lässt er den Wagen direkt in Hamburg bei einer befreundeten Werkstatt reparieren und schickt die Rechnung nach München zum Verkäufer. Der hat vorher natürlich noch nichts von dem Sachmangel gewusst und ist nun vor vollendete Tatsachen gestellt, weil der Mangel bereits behoben wurde und ja nur noch vor der Aufforderung zur Zahlung der aufgewandten Reparaturkosten des Käufers steht. Die Fallfrage in der Klausur würde nun lauten: Hat der Käufer gegenüber dem Verkäufer einen Anspruch auf Zahlung der Reparaturkosten? An dieser Stelle merken wir bereits, dass uns das Kaufrecht an sich nicht weiterhilft. Es hat keine ausdrückliche Regelung, auf welche wir den Käufer verweisen könnten. Vielmehr werden wir uns hier wohl mit den allgemeinen Vorschriften behelfen müssen. Ein Lösungsansatz könnte etwa sein, in den Kosten des Käufers, welche er aufgewandt hatte, zur Reparatur des Wagens einen Schaden zu sehen. Wenn wir nämlich hier einen Schaden vorliegen hätten, könnten wir womöglich über die 280 fortfolgende einen Anspruch für den Käufer herleiten. Das erste Problem, was hier auftritt, ist, ob ein freiwillig aufgewandter Vermögensposten überhaupt unter dem Begriff des Schadens fällt. Wir wissen, der Schaden ist eine unfreiwillige Vermögenseinbuße. Und die freiwillige Zahlung von Reparaturkosten fallen hier wohl eher unter den Begriff der Aufwendung und nicht unter den des Schadens. Davon abgesehen ist die Lösung über den Schadenersatzanspruch auch problematisch. 280, 281 muss an dieser Stelle wohl ausscheiden, mangels Fristsetzung. Selbstvernahme lebt gerade davon, dass ich nicht den Verkäufer informiere und direkt selbst zur Tat schreite. Ebenso müsste ein Anspruch aus 280, 283, das heißt Schadenersatz wegen Unmöglichkeit, ausscheiden, mangels vertreten müssen. Also für 283 müsste der Verkäufer die Unmöglichkeit der Nacherfüllung vertreten müssen. Hier war es aber gerade nicht der Verkäufer, sondern der Käufer selbst, welcher durch seine Selbstvornahme die Nacherfüllung des Verkäufers unmöglich gemacht hatte. Die Lösung über einen Schadenersatzanspruch ist damit abzulehnen. Wesentlich besser scheint hier eine Lösung über die Qualifizierung dieser Kosten als Aufwendungen. Wie hilft uns diese Einordnung nämlich weiter? Nach § 439 Absatz 2 haben wir vorhin festgestellt, dass der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung grundsätzlich die erforderlichen Aufwendungen, also Transport, Wege, Arbeitsmaterialkosten, zu tragen hat. In unserem Beispielsfall des Autokaufes wurden ihm diese Aufwendungen vom Käufer abgenommen. Der Käufer hat selbst diese Aufwendungen getätigt und damit hat sich der Verkäufer eigene Aufwendungen erspart. Dieser Vorteil beim Verkäufer, der sich in dieser Ersparnis ausdrückt, der darf natürlich nicht bei ihm verbleiben. Hätte nämlich der Käufer entsprechend des Gesetzes Nacherfüllung verlangt, so hätte der Verkäufer diese Aufwendungen tätigen müssen. Verbleibt allerdings nun durch die Selbstvornahme des Käufers dieser Vermögensvorteil bei ihm, dann steht der Verkäufer durch die eigentlich rechtswidrige bzw. nicht vom Gesetz vorgesehene Selbstvornahme besser, als wenn der Käufer entsprechend der 433 BGB Nacherfüllung verlangt hätte. Und dieses Ergebnis, das kann so nicht stehen bleiben. Diesen Gedanken des Verbots der Besserstellung des Schuldners beim Ausschluss der Leistungspflicht nach § 275, der ist uns auch schon bekannt. Einen entsprechenden Ausgleich führt hier nämlich der 326 BGB her. Nach 326 soll die Leistungspflicht des einen Vertragspartners dann entfallen, wenn die Leistungspflicht des anderen Vertragspartners aufgrund von Unmöglichkeit entfallen ist. Im Falle der Befreiung von der eigenen Leistungspflicht ist jedoch nach Absatz 2 Satz 2 dasjenige anzurechnen, was derjenige, dessen Leistungspflicht entfallen ist, infolge der Befreiung von der Leistung erspart oder durch anderweitige Verwendungen seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Und dieser Gedanke passt natürlich auf den Fall der Selbstvornahme auch recht gut. Der Verkäufer ist von seiner Pflicht zur Nacherfüllung nach 275 BGB befreit, weil die Nacherfüllung ist nicht mehr möglich, da sie vom Käufer selbst schon vorgenommen wurde. Der Verkäufer muss sich nun jedoch nach § 326 Absatz 2 Satz 2 dasjenige anrechnen lassen, was er durch die Befreiung erspart hat. Was hat sich der Verkäufer hier konkret erspart? Er hat sich erspart, die Kosten, die er im Rahmen des 439, insbesondere Absatz 2, gegenüber dem Käufer hätte aufwenden müssen. Neben dem Weg über 326 Absatz 2 Satz 2 wird in der Literatur ein weiterer Lösungsweg vertreten, nämlich über die unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag nach § 684 BGB. Ich will an der Stelle nicht zu tief in die Regelungen der Geschäftsführung ohne Auftrag nach 677 BGB fortfolgende einsteigen, weil das ist erst Stoff fürs nächste Semester, dann gesetzliche Schuldverhältnisse. An dem Punkt jedoch sich vielleicht schon mal als Argumentationsmuster merken, im Falle der Selbstvornahme wird die unberechtigte GOA nach 684 BGB angenommen, weil in der Selbstvornahme ein Geschäft gesehen wird, welches auch fremden Charakter hat, jedoch nicht mit dem tatsächlichen Interesse des Verkäufers übereinstimmt. Der Verkäufer wird regelmäßig das Interesse haben, die Reparatur oder die Nacherfüllung selbst vornehmen zu können, da er dadurch natürlich Kosten sparen kann. Wenn der Käufer einen Dritten beauftragt, dann wird der Dritte regelmäßig teurer sein als die eigene Arbeitsleistung des Verkäufers. Im Falle der unberechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag richtet sich die Herausgabe der Bereicherung dann entsprechend des Bereicherungsrechts nach 812 BGB. Was ist nämlich die Bereicherung des Verkäufers? Der Verkäufer hat sich hier eigene Aufwendungen erspart, nämlich die Aufwendungen aus 439 Absatz 2. Um diese Aufwendungen ist sein Vermögen nun gemehrt und diesen Vermögensvorteil muss er nun gegenüber dem Käufer entsprechend des 818 wieder herausgeben. Wie kann er den nur herausgeben? Das geht natürlich nicht tatsächlich. Er muss entsprechenden Wertersatz leisten. An dieser Stelle tritt die Problematik der aufgedrängten Bereicherung ein. Der Verkäufer hatte es ja nicht selbst in der Hand, dass er die Aufwendungen erspart hatte, sondern es wurde ihm wie aufgedrängt vom Käufer selbst durch die eigenmächtige Vornahme. Und in einem solchen Fall sind die ersparten Aufwendungen anhand der Kosten zu ermitteln, die der Verkäufer konkret in seinem Fall hätte. Dem Verkäufer wird also die Möglichkeit gegeben, darzulegen, dass seine tatsächlichen Kosten wesentlich geringer gelegen hätten als die Kosten, die vom Käufer nun im Rahmen seiner Selbstvornahme verursacht worden sind. Für welchen Weg man sich nun entscheidet, die Problematik der Selbstvornahme zu lösen über 326 oder 684, die unberechtigte GOA, das ist im Ergebnis gleich, weil die Rechtsfolgen von beiden Rechtsinstituten hier auf den Ersatz von ersparten Aufwendungen gerichtet sind. Die Lösungsmöglichkeiten der Selbstvornahme im Kaufrecht sind natürlich nicht unumstritten. Ein Hauptargument des BGHs gegen die Regelungen zur Selbstvornahme und damit auch gegen die Regelungen des 326 und 684 ist, dass der 437 BGB in den dort aufgezählten Rechtsinstituten abschließend ist. Dieses Argument vermag jedoch in der Rechtsfolge so nicht zu überzeugen. Der 437 soll dem Käufer Rechte eröffnen, welche ihm infolge der Mangelhaftigkeit der Kaufsache zustehen. Die Ansprüche aus 326 und 684 entstehen jedoch gerade nicht infolge der Mangelhaftigkeit der Kaufsache, sondern durch die Selbstvornahme des Käufers. Insofern knüpfen die Rechte des 437 gerade an einen anderen Umstand an und sind auch nur für diesen Umstand abschließend. Weiterhin kann den benannten Lösungsmöglichkeiten auch nicht entgegengehalten werden, dass sie dem Grundsatz des Vorrangs zur Nacherfüllung entgegenstehen würden. Der Vorrang der Nacherfüllung dient dem Schutz des Verkäufers vor höheren Beseitigungskosten durch die Beauftragung Dritter. Der Vorrang der Nacherfüllung soll jedoch gerade nicht dazu führen, dass der Verkäufer durch eine eigenmächtige Selbstvornahme des Käufers im Endeffekt besser dasteht, als wenn er die Nacherfüllung tatsächlich durchgeführt hätte. Die Problematik der Selbstvornahme im Kaufrecht ist immer ein sehr beliebtes Problem in Klausuren, welche das Kaufrecht zum Gegenstand haben und sollte deswegen von euch nochmal in der Literatur nachgesehen werden. Dieser Streit um die Rechtsfolgen der Selbstvornahme, der sollte bei euch sitzen. In den vergangenen Einheiten haben wir uns unter anderem auch mit der Verjährung beschäftigt. Die Verjährung spielt auch im Kaufrecht eine besondere Rolle, weil wir hier eine eigene Regelung haben, im 438 BGB, welcher die Grundregelungen der 194 fortfolgende modifiziert. Grundsätzlich wissen wir, dass nach 194 Absatz 1 nur Ansprüche verjähren können. Die regelmäßige Verjährungsfrist nach 195 BGB entspricht 3 Jahren und die Verjährung beginnt entsprechend den Vorschriften von 199 Absatz 1 mit dem Schluss des Jahres, in dem erstens der Anspruch entstanden ist und zweitens der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Im Kaufrecht wird nun sowohl von 195 als auch von 199 BGB abgewichen. Für das Kaufrecht legt der 438 BGB eine eigene Verjährungsfrist fest. Im 438 Absatz 1 Nummer 3 beträgt die Verjährungsfrist hier 2 Jahre. Für bestimmte Kaufgegenstände, welche in Nummer 1 und Nummer 2 bezeichnet sind, werden dann nochmal eigene Verjährungsfristen mit aufgeführt, etwa in Nummer 2 bei einem Bauwerk Verjährungsfrist 5 Jahre. Ebenso erfolgt im Kaufrecht auch eine Modifizierung des Verjährungsbeginns. Hier wird nicht an den Zeitpunkt der Anspruchsentstehung und der Kenntnis vom Schuldner abgestellt, sondern nach 438 Absatz 2 beginnt die Verjährung mit Ablieferung der Sache. Und diesen Zeitpunkt Ablieferung der Sache, der ist uns schon im 446 BGB begegnet, im Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Diesen Zeitpunkt finden wir so auch hier in Absatz 2 wieder. Die Verjährungsregelungen im Kaufrecht sind damit gegenüber den allgemeinen Verjährungsregelungen strenger. Die Verjährung tritt eher ein. Eine kürzere Verjährungsfrist führt damit natürlich auch zur schnelleren Klärung von Rechtsverhältnissen, benachteiligt auf der anderen Seite aber auch den Käufer in seiner Rechtsdurchsetzung, weil er nun ein Jahr weniger Zeit hat, einen Mangel zu entdecken, seine Rechte geltend zu machen und sein Recht gegenüber dem Verkäufer einzufordern. Diese Privilegierung des Verkäufers im Verjährungsrecht wird jedoch wieder aufgeweicht durch den Absatz 3. Wenn nämlich der Verkäufer den Käufer arglistig getäuscht hat, dann tritt wieder das allgemeine Verjährungsrecht in Kraft. Das heißt, die Verjährungsfrist verlängert sich dann wieder um ein Jahr auf die Regelverjährungsfrist des 195 BGB. Wichtig an der Stelle ist, dass all das, was wir jetzt für die speziellen Verjährungsvorschriften im Kaufrecht besprochen haben, nur für die Rechte innerhalb des 437 Nummer 1 und 3 gelten. Für 437 Nummer 2 gilt Absatz 1 bis 3, 438 nicht. Warum nämlich? Der 437 Absatz 2 bezeichnet keine Ansprüche, sondern Gestaltungsrechte. Insbesondere hier das Gestaltungsrecht des Rücktritts und der Minderung. Und wir hatten in einer der vorherigen Einheiten zu den Gestaltungsrechten gesagt, dass diese der Verjährung nicht unterliegen. An dieser Stelle stoßen wir jedoch auf ein Problem. Wir hatten gesagt, es gilt im Kaufrecht das Recht des Verkäufers zur zweiten Andienung. Der Käufer muss dem Verkäufer immer erst die Möglichkeit eröffnen, eine Nacherfüllung vornehmen zu können. Erst wenn dies fehlgeschlagen ist, kann sich der Käufer auf seine Rechte aus 437 Nummer 2 und 3 berufen, also auch erst sein Recht auf Rücktritt oder Minderung geltend machen. Ist nun allerdings sein Anspruch aus Nummer 1 auf Nacherfüllung verjährt, dann kann er das natürlich auch nicht mehr geltend machen und der Verkäufer kann sich nicht mehr auf sein Recht zur zweiten Andienung berufen. Parallel dazu verjährt jedoch das Recht zum Rücktritt nicht. Nun müsste man annehmen, dass trotz verjährter Nacherfüllung immer noch die Rücktrittsmöglichkeit besteht, was jedoch dem Vorrang der Nacherfüllung aus 437 BGB ja widerspricht. Dieser Widerspruch klärt sich recht schnell auf, wenn man in den 438 Absatz 4 und Absatz 5 schaut. Hiernach wird auf den Paragraphen 218 BGB verwiesen. Hiernach gilt, dass der Rücktritt dann als unwirksam anzusehen ist, wenn der Anspruch auf Nacherfüllung bereits verjährt ist. Hat jedoch der Käufer bis zu diesem Zeitpunkt den Kaufpreis noch nicht gezahlt und bestünde, wenn der Nacherfüllungsanspruch noch nicht verjährt wäre, ein wirksames Rücktrittsrecht. Dann kann sich der Käufer auch dann, wenn sein Anspruch auf Nacherfüllung bereits verjährt ist, auf ein Zurückbehaltungsrecht berufen. Er muss seinen Kaufpreis dann nicht entrichten gegenüber dem Verkäufer. Neben dem Gestaltungsrecht des Rücktritts steht dem Käufer natürlich auch das Gestaltungsrecht der Minderung zu. Und da die Minderung als Gestaltungsrecht ebenfalls nicht verjährt, gilt nach 438 Absatz 5 die Regelungen des Rücktritts nach Absatz 4 entsprechend. Mit dem Fall 9 haben wir diese Woche eine weitere Gefahrtragungsregelung mit bearbeitet, nämlich nach 447 BGB den Versendungskauf. Nach 447 Absatz 1 gilt: Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Mit dem Versendungskauf nach 447 BGB lernen wir nun eine weitere Gefahrtragungsregelung speziell aus dem Kaufrecht kennen, welche die Regelung des 326 BGB weiter modifiziert. Den Grundsatz des 326 Absatz 1 hatten wir vorhin schon kurz wiederholt. Gehen wir nun nochmal auf 326 Absatz 2 ein. Die Regelung, wonach der Schuldner seine Leistung weiterhin gegenüber dem Gläubiger fordern kann. Er kann sie nämlich insbesondere in den Fällen weiterhin fordern, wenn sich ein Risiko verwirklicht hat, welches der Gläubiger selbst geschaffen hat. Im 326 Absatz 2 sind speziell zwei benannt. Einmal, wenn der Gläubiger für den Umstand, aufgrund dessen der Schuldner nach 275 Absatz 1 bis 3 nicht zu leisten braucht, allein oder weit überwiegend verantwortlich ist. Oder zweitens, wenn sich der Gläubiger im Zeitpunkt des Annahmevollzuges befindet. Der Paragraph 447 BGB reiht sich nun in diese Risikotatbestände ein und kann, so als Eselsbrücke, als 326 Absatz 6 gesehen werden. Das heißt, als eigener Absatz im 326, noch spezieller könnte man ihn auch direkt in den 326 Absatz 2 mit integrieren. Durch den 447 wird nämlich ein Risiko geschaffen vom Gläubiger. Und wenn sich dieses Risiko verwirklicht, dann gilt entsprechend des 326 Absatz 2, dass der Schuldner seinen Anspruch auf die Gegenleistung weiterhin behält. Doch welches Risiko genau wird nun durch den Versendungskauf in das Schuldverhältnis des Kaufes hineingebracht? Grundsätzlich gilt nach 269 Absatz 1, dass der Erfüllungsort grundsätzlich beim Schuldner liegt, am Wohnort des Schuldners. Ist also zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart, dann ist der Verkäufer entsprechend einer Hohlschuld gegenüber dem Käufer nur dazu verpflichtet, die Sache auszusondern, bereitzustellen und den Käufer zu informieren, dass er die Sache beim Verkäufer an dessen Wohnort abholen kann. Zu mehr ist der Verkäufer aus 433 nicht verpflichtet. Verlangt nun allerdings der Käufer vom Verkäufer die Lieferung des Kaufgegenstandes an einen anderen Ort als den Erfüllungsort, dann schafft der Käufer mit diesem Verlangen ein neues Risiko, nämlich das Transportrisiko. Und dieses Transportrisiko war vor dem Verlangen nicht Teil des Schuldverhältnisses. Das Verlangen des Käufers führt im Ergebnis also auch dazu, dass der Leistungsort und Erfüllungsort nicht mehr an einem Ort liegen, sondern diese beiden Orte nunmehr getrennt sind. Leistungsort ist der Wohnort des Schuldners und Erfüllungsort ist nun der Wohnort des Gläubigers, also des Käufers. Und wozu führt diese Trennung von Leistungs- und Erfüllungsort? Sie führt dazu, dass der Käufer dadurch das Risiko erhöht für einen zufälligen Untergang der Kaufsache während des Transports. Und nun erschließt sich auch, warum im 447 eine Erweiterung des 326 gesehen kann. Der Käufer schafft mit dem Verlangen nach Transport ein neues Risiko, welches ihm bei Verwirklichung auch anzulasten ist. An dieser Stelle schon mal der kleine Einschub. Es gibt Eine Ausnahme im Verbrauchsgüterkaufrecht, wonach die Regelung des 447 in bestimmten Fällen keine Anwendung findet. Hierauf gehen wir jedoch zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer ein. Bleiben wir vorerst in der Grundkonstellation außerhalb des Verbrauchsgüterkaufrechts. Der Fall 9 hat aufgezeigt, welche Problemstellung sich nun nämlich ergeben kann, wenn im Falle des Versendungskaufes die Transportperson den Untergang der Transportsache verschuldet. Wie stellt sich in diesem Fall die Ausgangsrechtslage der Vertragsbeteiligten dar? Für den Verkäufer ändert sich in dessen Vermögenslage eigentlich nichts. Er hat weder einen Nachteil noch einen Vorteil durch den Untergang der Kaufsache. Ihm bleibt durch die Verwirklichung des Risikos, welches der Käufer durch sein Verlangen auf Versendung in den Vertrag eingeführt hat, sein Anspruch auf die Gegenleistung, entsprechend § 447 BGB. Für den Käufer stellt sich die Situation dann schon schwerwiegender dar. Er hat in seinem Vermögen nämlich einen deutlichen Verlust zu erleiden. Der Käufer hat den Kaufpreis im schlimmsten Falle bereits gezahlt, und die Sache ist untergegangen. Das heißt, es steht dem gezahlten Kaufpreis schon keine Sache mehr gegenüber. Er kann nun allerdings auch diesen Kaufpreis nicht mehr vom Verkäufer zurückfordern. Nach 326 Absatz 4. Der 447 Absatz 1 gilt hier als Behaltensgrund für den Verkäufer. Wie lässt sich diese für den Käufer nun verständlicherweise missliche Lage nun auflösen? Die Auflösung erfolgt hier womöglich nur über die Stellung der Transportperson, welche den Untergang ja auch verschuldet hat. Es stellt sich also die Frage, welche Ansprüche könnten nun wohl gegen die Transportperson geltend gemacht werden? Schauen wir uns zuerst den Anspruch des Käufers gegen die Transportperson an. Vertragliche Ansprüche, das sieht schlecht aus. Der Käufer hat im Zweifel die Transportperson noch nie gesehen und mit dieser dann natürlich auch kein Vertragsverhältnis. An dem Punkt auch schon mal der Hinweis auf den Vertrag mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter. Dieser passt hier von der Konstellation auch nicht und kann daher dem Käufer gegenüber der Transportperson auch. Neben vertraglichen Ansprüchen kommt womöglich ein deliktischer Anspruch in Betracht. Im Ergebnis sind diese Ansprüche, insbesondere 823 Absatz 1 BGB, für den Käufer jedoch auch wenig hilfreich, da er noch kein Rechtsgut erlangt hat, welches von der Transportperson verletzt sein könnte. Er hat insbesondere noch kein Eigentum an dem Kaufgegenstand erworben. Dafür wäre die Übergabe notwendig und die Übergabe ist hier durch den verschuldeten Untergang durch die Transportperson gerade noch nicht erfolgt. An der Stelle könnte man überlegen, ob dem Käufer womöglich bereits ein Anwartschaftsrecht zusteht. Das ist allerdings hier auch zu verneinen. Erstes Zwischenergebnis an dieser Stelle. Der Käufer hat gegen die Transportperson keinen Anspruch und scheint auf seinem Schaden erstmal sitzen zu bleiben. Wie sieht es nun allerdings aus mit dem Verkäufer? Hat der Verkäufer womöglich gegenüber der Transportperson Ansprüche, die er geltend machen könnte? Der erste Anspruchspunkt wäre auch hier wieder Ansprüche aus Vertrag. Da sieht es auch besser aus als beim Käufer. Der Verkäufer hat den Transporteur ja selbst beauftragt. Insofern besteht hier auch ein Beförderungsvertrag und aus diesem können Ansprüche geltend gemacht werden. Problem an dieser Stelle, der Verkäufer wird ja privilegiert durch die Regelung des 447. Hiernach kann er den Kaufpreis behalten und hat damit ein Surrogat für den Kaufgegenstand, das heißt einen Ersatzgegenstand erhalten. Hierdurch vermindert sich das Vermögen des Verkäufers nicht und damit haben wir im Ergebnis auch keinen Schaden, das heißt keinen unfreiwilligen Vermögensverlust beim Verkäufer. Das gleiche Hindernis haben wir dann auch bei deliktischen Ansprüchen 823. Diese sind vom Tatbestand zwar erfüllt, das Eigentum ist ja noch beim Verkäufer, weil noch keine Übergabe stattgefunden hat und die Transportperson hat damit das Eigentum des Verkäufers beschädigt, aber weil der Kaufpreis beim Verkäufer verbleibt nach 447, auch hier kein Schaden und damit im Ergebnis auch kein durchsetzbarer Anspruch. In der Übersicht stehen damit auch dem Verkäufer keine Ansprüche gegenüber der Transportperson zu, weil zwar die anspruchsbegründenden Umstände erfüllt sind, allerdings die Rechtsfolge Schadensersatz ausscheiden muss, mangels Schaden. Für die Transportperson stellt sich dieser Umstand natürlich gut dar. Trotz des Verschuldens, des Untergangs der Kaufsache und damit des offensichtlichen Verstoßes gegen seine Pflichten aus einem Beförderungsvertrag ist und bleibt er haftungsfrei wegen der Regelung des 447 BGB. Mit diesem Ergebnis muss man natürlich Bauchschmerzen haben. Und das auch zu Recht. Der 447 BGB soll gerade nicht die Transportperson privilegieren und diese im Endeffekt nicht haftungsfrei stellen. Der 447 soll vielmehr den Verkäufer privilegieren, weil er einem erhöhten Risiko ausgesetzt war. Dieses Risiko wurde vom Käufer in das Vertragsverhältnis eingeführt und damit soll auch der Käufer dieses Risiko tragen. Der Wertungswiderspruch bei diesem Ergebnis wird noch deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass dieses Ergebnis für den T als Transportperson auch zufällig geschehen ist. Die Haftung ist für T zufällig nicht eingetreten. Hätten nämlich die Parteien, der Käufer und Verkäufer, hier keine Schickschuld vereinbart, sondern eine Bringschuld, dann wäre die Haftung für die Transportperson eröffnet gewesen. Dann wäre nämlich nicht 447 zum Tragen gekommen, sondern 446. Bei einer Bringschuld liegen Leistungs- und Erfolgsort beide beim Gläubiger und damit hat der Verkäufer auch das Risiko des Transports zu tragen. Alles, was während des Transports passiert, ist ihm zurechenbar und damit wäre hier der Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer eröffnet und im Endeffekt dann auch des Verkäufers gegen die Transportperson. Da wir im Falle der Schickschuld jedoch das Auseinanderfallen zwischen Leistungsort und Erfüllungsort haben und der Transport damit gerade nicht mehr in das Leistungsspektrum des Verkäufers fällt, haben wir die Situation, wie wir sie eben beschrieben haben und damit auch diese Haftungsfreistellung der Transportperson. Wie lässt sich nun aber diese aus Sicht der Transportperson rein zufällige Schadensverlagerung auflösen? Die hierzu in der Rechtsprechung und Literatur seit längerer Zeit umstrittene Lösungsmöglichkeit der Drittschadensliquidation stützt sich auf die Regelung des 285 BGB. Hiernach soll der Schaden des Käufers zu dem Anspruch des Verkäufers gezogen werden. Der Verkäufer hat damit Anspruch und Schaden, damit also einen vollwertigen Anspruch. Und diesen Anspruch kann dann der Verkäufer zugunsten des Käufers im Rahmen des 285 BGB abtreten. Nach der Abtretung kann nun der Käufer diesen Schadenersatzanspruch gegenüber der Transportperson als eigenen Anspruch geltend machen und seinen Schaden liquidieren. Der Gedanke der Drittschadensliquidation ist also, dass der Schaden zum Anspruch gezogen wird. Und hierin haben wir auch das Hauptabgrenzungskriterium zum Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Dort wird der Anspruch zum Schaden gezogen, also genau der umgekehrte Fall. Die Lösung über die Drittschadensliquidation ist natürlich nicht unumstritten. Als größten Kritikpunkt muss man hier wohl anführen, dass ein Verstoß gegen die Grundsätze des Schadensrechts stattfindet. Grundsätzlich kann nämlich nur derjenige einen Schaden geltend machen, welcher diesen Schaden auch erlitten hat. Die Drittschadensliquidation weicht von diesem Grundsatz ab, indem sie den Schaden des einen zum Anspruch des anderen hinzuzieht. Aufgrund dieser durchaus berechtigten Kritikpunkte ist dieses richterrechtlich entwickelte Rechtsinstitut der Drittschadensliquidation auch nur sehr restriktiv anzuwenden und auf drei anerkannte Fallgruppen reduziert. Die erste Fallgruppe haben wir hier besprochen, die obligatorische Gefahrentlastung, hier am Beispiel des 447 BGB. Die zweite Fallgruppe ist die mittelbare Stellvertretung und die dritte Obhut für fremde Sachen. Allen drei Fallgruppen ist gemein, dass sie auf einer zufälligen Schadensverlagerung beruhen. Das ist Grundvoraussetzung für die Anwendung der Drittschadensliquidation. Die zufällige Schadensverlagerung beruhte in unserem Fall auf dem 447 BGB. Bei der mittelbaren Stellvertretung, das sind etwa Fälle des Kommissionskaufes, beruht diese zufällige Schadensverlagerung etwa auf den Vorschriften der 383 HGB fortfolgende. Obhut für fremde Sachen, hier Gefahrtragungsregelung des 831 Absatz 1 Satz 2. Ohne eine solche zufällige Schadensverlagerung ist die Trittschadensliquidation nicht anzuwenden. Weiterhin ist auch darauf hinzuweisen, dass in den von uns jetzt behandelten Versendungsfällen die Trittschadensliquidation in der Realität keine große Rolle mehr spielt. Regelmäßig wird die Transportperson gewerblich tätig sein. Für diesen Fall greifen dann die 407 fortfolgende HGB, welche den Frachtvertrag regeln. Entsprechend dieser Regelung hat der Käufer als auch der Verkäufer direkt Ansprüche gegen den Transporteur aus dem Frachtvertrag. Nur für die seltenen Fälle, in denen der Transporteur nicht gewerblich tätig ist, stellt sich überhaupt noch die Problematik der Trittschadensliquidation. Meine Empfehlung, ich habe euch auf Moodle eine Übersicht hochgeladen, welche insbesondere die drei Fallgruppen für die Anwendung der Trittschadensliquidation nochmal kurz beschreibt und mit kleinen Beispielsfällen untermalt. Das Ganze vielleicht nochmal anschauen. An dieser Stelle wird es nächste Woche weitergehen mit dem Verbrauchsgüterkaufrecht. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Podcast.